1986. Helmut Kohl regiert die Bundesrepublik, die Mauer steht noch, das Internet kennt praktisch niemand. Und im badischen Freiburg erscheint die erste Ausgabe einer kleinen Zeitung namens Junge Freiheit. 4 Jahrzehnte später ist Deutschland ein völlig anderes Land, die Medienwelt steht Kopf und aus dem einstigen Schülerprojekt ist ein professionelles Medienhaus geworden. Was treibt jemanden an, über 40 Jahre an einer publizistischen Idee festzuhalten und was ist daraus geworden? Darüber spreche ich jetzt mit dem Gründer und Chefredakteur der Jungen Freiheit, Dieter Stein. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Danowski.
Herr Stein, nehmen Sie uns mal mit ins Jahr 1986. Was hat einen jungen Schüler damals dazu bewegt, eine Zeitung wie die Junge Freiheit zu gründen?
Also das war wirklich eine absolute Mini-Initiative, wenn Sie so wollen. Ich war damals noch Schüler und die Junge Freiheit heißt Junge Freiheit, weil sie eigentlich zu dem Gründungszeitpunkt das Organ einer Jugendorganisation, einer gerade von der Rechtspartei Republikaner abgespaltenen Kleinpartei, die Freiheitliche Volkspartei werden sollte. Und diese Organisation sollte Freiheitliche Jugend heißen. Ja? Und das hatte sich dann aber schon nach einem halben Jahr erledigt. Die Partei ist bei einer bayerischen Landtagswahl 1986 sang- und klanglos untergegangen. Ich bin dann auch ausgetreten. Aber wir hatten am Ende des ersten Jahres sage und schreibe 36 Abonnenten bundesweit. Und dann habe ich einfach damit in dem kleinen Kreis von Mitstreitern weitergemacht. Und aber was der Kern ist ja bis heute, ist, dass die Einsicht, dass die Schwäche der Konservativen gegenüber der Linken vor allem an der medialen Schwäche liegt. Und das ist, wir haben ja bis heute eine unglaubliche Asymmetrie zwischen einem von Medien, also einerseits dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch etablierten Medienhäusern, die eben eine unglaublichen linke Schlagseite haben. Also es geht schon mit der Ausbildung von Volontären los, aber auch den Redaktionen. Und dem etwas entgegenzusetzen und nicht einfach nur abzuwarten, also Kontrafunk ist ja auch ein wunderbares Beispiel für eine Eigeninitiative, dafür zu sorgen, dass einfach durch Eigeninitiative etwas entsteht und Medien geschaffen werden, die einen Resonanzraum für unsere Vorstellung bieten.
Welche Themen oder welche Entwicklungen haben Sie denn zu dem Zeitpunkt, wo Sie diese Initiative selber ergriffen haben? Welche Themen haben Sie damals vermisst, sodass Sie gesagt haben, dafür müssen wir jetzt was machen?
Naja, ein wichtiges Thema, was in unterschiedlichen Facetten sich bis heute durchzieht, ist natürlich die Frage der Nation und unserer, wie soll man sagen, dass wir das Verhältnis zu uns selbst normalisieren müssen, dass wir akzeptieren müssen, dass wir eine Nation sind. Das war ein wichtiger Schritt. 1990 dann die Wiedervereinigung, vorher der Mauerfall. Aber wir befinden uns eigentlich dann schnell wieder auf der Flucht vor uns selbst, sagen, also wir geben die D-Mark in Europa preis und es herrscht eigentlich gesellschaftlich die Idee vor, der Nationalstaat ist zu überwinden und wir müssen aufgehen im vereinten Europa, sind am besten noch Weltbürger. Und es kehrt immer wieder diese Frage auch im Zuge der Migrationskrise, spätestens ab 2015, wollen wir Deutschen das eigentlich überhaupt? Also, dass wir in eine solche Transformation laufen. Und woran liegt es eigentlich, dass wir da im Gegensatz zu allen anderen europäischen Nationen davor flüchten, eben also zunächst mal selbstverständlich eine Nation zu sein? Und das ist ein wichtiger roter Faden bei uns. Das zweite Thema sicherlich ist das war schon bei unserer Gründung eben, es war ja auch ein Teil des Versuchs einer Parteigründung, dass es immer ein Repräsentationsdefizit gegeben hat. Das heißt, dass es eine Lücke gibt, rechts neben der Union, die nicht abgedeckt wird und dass es notwendig ist, dass diese Lücke geschlossen wird. Das ist viele Mal schiefgegangen, also Ansätze dafür, ob die Republikaner, Bund Freier Bürger, Schildpartei mit der AfD seit 2013, wird diese Repräsentationslücke tatsächlich geschlossen und es verändert sich die politische Tektonik in Deutschland. Dafür haben wir eigentlich immer plädiert, dass das passieren muss.
Wenn Sie uns nochmal mit zurücknehmen und wenn Sie vielleicht auch über die vielen Jahre mit uns so ein bisschen vergleichen. Also Erstmal, wie war das gesellschaftliche und mediale Klima Mitte der 1980er Jahre aus Ihrer Sicht? Und natürlich, aller Anfang ist schwer, aber Sie haben sich jetzt so lange gehalten und auch gut durchgesetzt und entwickelt. Aber wenn Sie es mit heute vergleichen, also welche Zeit ist denn gerade für so eine Zeitung wie die Junge Freiheit schwerer gewesen? Damals oder heute?
Also Sie haben heute natürlich wirklich ein ganz anderes Tempo und andere Möglichkeiten. Also die durch das Internet ab den 2000er Jahren und dann die folgende, die Entstehung der sozialen Medien, sind natürlich technische Möglichkeiten und Reichweiten entstanden. Davon konnten wir in den 80er Jahren nur träumen. Also damals mussten Sie natürlich wirklich konventionell ein Printmedium in die Welt rufen, in die Welt setzen. Und dann mühsam Kontakte sammeln. Und die kriegt man eben nicht jetzt wie heute über Facebook, Twitter, Instagram oder so ruckzuck, sondern das ist sehr mühselig. Und dieser Schritt zur Wochenzeitung 1994, wir sind ja dann von Freiburg im Breisgau, wo wir gegründet haben, nach Berlin in die Hauptstadt gezogen. Das war schon ein abenteuerlicher Schritt. Wir haben eben im Gegensatz, es gibt ja jetzt einige neue Medien, beispielsweise News, wo es einen sehr großen Investor im Hintergrund gibt. Wir hatten das nie, sondern auch ich habe nicht reich geerbt oder Eltern, die mir das Geld hinterhergeworfen haben. Ich habe das also selbst an einer Tankstelle und einer Telefonagentur zusammengespart, was ich so in die Zeitung gesteckt habe. Und für den Wochenzeitungsstart haben wir also unter unseren eigenen Lesern geworben für eine Kommanditgesellschaft, also in der wir dann in der Höchstzeit 300 Gesellschafter zusammen hatten, die insgesamt jetzt so 4 Millionen Euro in die Zeitung im Laufe der Jahre investiert haben. Und wir haben, was erst in jüngster Zeit so ein bisschen aufgekommen ist, schon vor 30 Jahren mit Crowdfunding begonnen, also mit einem Kreis Freunde der Jungen Freiheit, wo also so rund 5000 Förderer für die Zeitung gespendet haben und nach wie vor spenden, um den Ausbau zu ermöglichen. Und das hat uns also unabhängig gemacht. Es kann uns niemand das Licht ausdrehen. Das ist also ganz wichtig. Ich finde das auch bewundernswert bei Kontrafunk, wie sie es eben auch schaffen, einen Kreis von Fans und Unterstützern aufzubauen, die sicherstellen, dass sie weitermachen können.
Wobei, was das Licht ausdrehen angeht, man es bei Ihnen ja tatsächlich auch versucht hat, also Angriffe auf die Druckerei und das Verlagsgebäude und so weiter hat es gegeben. Das hat Sie ja sehr lange auch beschäftigt und so weiter. Aber ich verstehe schon, ne, wenn man so lange dann dabei ist und alles da rein investiert, da kriegt man, wie soll ich sagen, irgendwann mal auch einen ruhigeren Puls, kann ich mir dann vorstellen. Also so nach dem Motto, es gab auch schon mal schlimmere Zeiten. Es gab dann auch interessanterweise bessere Zeiten, denn ich erinnere mich selber, 2010 war das, als Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab rauskam. Da haben sie einen Aufkleber beigelegt im Andy Warhol-Stil, wo das Bild von Sarrazin drauf war und dann stand drunter Wende. Und jetzt will ich darauf hinaus, was gibt es sonst noch so für Wellen, die Sie quasi vorher schon geritten haben? Also gibt es irgendetwas, was Sie schon vorgeahnt haben, worauf Sie hingearbeitet haben oder worauf Sie stolz sind, dass Sie das, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen erahnt haben?
Ja, ich will durchaus nochmal darauf zurückkommen, was Sie gesagt haben mit diesen Attacken. Das ist also wirklich traumatisch gewesen, muss ich ehrlich sagen. Als wir Wochenzeitung wurden 1994, dann begann wirklich eine dichte Serie an gewalttätigen Angriffen auf uns, zum Teil auch auf Personen, auf Veranstaltungen, auf Kioske, auf Vertriebsfahrzeuge. Wir haben 2 Überfälle auf die Druckerei gehabt. Also im Oktober 1994 wurden mit Waffengewalt Unterlagen und Versandlisten entwendet in unserer Druckerei in Weimar. Und im Dezember 1994 gab es eben diesen terroristischen Brandanschlag. 1,5 Millionen Mark Sachschaden. Und der Generalbundesanwalt hat wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung gegen die Täter ermittelt, die nie gefasst wurden. Man hat die Spur bis nach Göttingen in die linksautonome Antifa-Szene verfolgt. Auch das ist ein Kapitel für sich, dass also diese Aufklärung nie in diesem Bereich vernünftig gelungen ist. Ja? Und dann zu erleben, dieses ohrenbetäubende Schweigen der Öffentlichkeit und nur wenige, die sich dann bereit sind, so solidarisch zu Wort zu melden. Also war schon schockierend. Auch damals das Verhalten der Druckerei, die gehörte zur Gruppe der FAZ. Und das Normalste von der Welt wäre gewesen, zu sagen, seitens der FAZ, selbstverständlich drucken wir sie in einem anderen Druckstandort weiter. Stattdessen haben sie also uns sofort den Druckvertrag gekündigt und uns im Regen stehen lassen. Und wir mussten dann also für einige Wochen von einer Druckerei zur nächsten ziehen, die uns dann auch immer sofort wieder gekündigt hatten. Also dieses Gefühl wirklich, dass man drauf und dran ist, uns tot zu kriegen. Ne? Und das steckt im Grunde bis heute in den Knochen, zu sagen, nee, also wir müssen uns dagegen wehren, dass das geschieht. Und das war auch am Ende wirklich die größte Motivation, zu sagen, es muss gelingen, durchzusetzen, dass diese Standpunkte, die wir vertreten, selbstverständlich teilnehmen am Diskurs. Die Selbstverständlichkeit ist aber bis heute eigentlich nicht da. Also Sie haben ja auch, Sie haben das ja auch erlebt. Sie wurden ja auch bei Ihrem Fest am Bodensee attackiert. Also man versucht im Grunde genommen ständig so eine Zweiklassengesellschaft zu erzeugen. Auf der einen Seite eben die angeblich relevanten Medien, öffentlich-rechtliche und etablierte Medien. Und dann gibt es so eine zweite Klasse, die, über der immer das Damoklesschwert schwebt, attackiert zu werden oder von bestimmten Leistungen abgeschnitten zu sein. Dafür müssen wir wirklich kämpfen, dass das beendet wird. Es muss eine selbstverständliche Breite von links bis rechts geben und weg mit dieser Asymmetrie.
Wenn Sie sich's aussuchen könnten, wollen Sie mal größte Wochenzeitung Deutschlands werden oder wollen Sie vielleicht mal das werden, was die Zeit auch einmal gewesen ist, oder ist das gar nicht Ihr Anspruch? So nach dem Motto, eigentlich wollen wir gar nicht so mainstreamig sein.
Nein, also wir haben schon den Anspruch, so das stärkste konservative Medium zu sein, und wir sind natürlich auch unter dem jetzt Druck, dass halt einfach Print für Print die Zeit abläuft. Also Wochenzeitungen haben dann schon noch eine Zukunft, aber wir sehen es auch bei der Zeit, die Abonnements sind bei der Zeit bereits zu 60% digitale Abos und nur noch 40% Print. Bei uns ist es noch etwa umgekehrt, aber wir sind also auch dabei, natürlich diesen digitalen Anschluss zu finden und dort hauptsächlich auch zu investieren. Das ist halt so bei den nachwachsenden, jüngeren Lesern, da wird nur noch auf elektronischen Geräten gelesen und bis hin natürlich auch Bewegtbild in sozialen Medien und so weiter. Ne?
Schließlich muss man seinem Namen Junge Freiheit ja auch noch alle Ehre machen in Zukunft. Die Junge Freiheit wird 40 Jahre alt. Über das Thema und über den Geburtstag und den Werdegang der Wochenzeitung sprach ich mit Chefredakteur Dieter Stein. Herr Stein, Happy Birthday, feiern Sie schön und danke fürs Gespräch. Ihnen schönen Abend.
Herzlichen Dank, Herr Danowski.